Es ist die Big Show 446, sportradio360.de, und wir beginnen natürlich auch in dieser Woche mit dem Fußball, und ich freue mich sehr. Er wurde gefordert von mindestens 11 unserer 12 Hörer, das ist Axel Goldmann in Köln, Lost in Nimbus 93, Just Baseball. Man weiß nicht, was dieser junge Mann für Kapazitäten hat, aber er hat auch für uns ein paar Minuten Zeit. Grüß dich, Axel.
Ja, hallo, guten Tag.
Dann die Stimme der Vernunft, die jede Woche dabei ist. Und dabei war der Gaub schon so vernünftig in unserem Montags-Daily, aber er ist auch diese Woche am Start, von der Zone, Andreas Reiner. Guten Morgen, Andreas.
Ja, guten Morgen.
Ja, und dann haben wir netterweise, was heißt, von ihm ist es ja nett, dass er ein paar Minuten Zeit für uns hat, denn ich freue mich immer, wenn er uns seine Stimme schenkt. Das ist Christoph Ruf von der Süddeutschen Zeitung, vom Spiegel Online, Buchautor. Guten Morgen, lieber Christoph.
Hallihallo, grüß euch.
Jetzt haben wir heute Donnerstag, die ganze Geschichte mit Dietmar Hopp ist am Wochenende eskaliert, irgendwie 4 Tage später, Christoph, es ist irgendwie, die nächste Sau ist noch nicht ganz durchs Dorf getrieben, aber zumindest in meiner Wahrnehmung ist alles nicht mehr ganz so schlimm. Wie schlimm ist es denn wirklich, dieser Gap, dieser Spalt, der dazwischen auf der einen Seite den Kommerzclubs unter Anführungszeichen oder vielleicht allen Clubs und ihren Fans aus deiner Sicht gerade ist?
Geht es euch auch so? Ja, also ich ertappe mich auch in den letzten Stunden und Tagen dabei, dass ich denke, was war denn das jetzt wieder eigentlich für eine Aufregung und was war eigentlich der Anlass? Und dass es einem doch im Nachhinein wahnsinnig überdimensioniert vorkommt, also mir zumindest. Also zumindest die Aufregung über dieses Wort Hurensohn, was ich ja irgendwie vorher und außerhalb von Stadien ehrlich gesagt auch schon ein paar Mal gehört hatte. Und ja, ich glaube mittlerweile kriegt man auch andere Fragen gestellt, nämlich genau die, was ist denn eigentlich so der Hintergrund? Und klar, der Gap ist dann doch groß zwischen Fanszenen und Vereinen. Merkst du ja schon daran, dass die meisten Fans ja sagen, okay, vielleicht war die Wortwahl scheiße und vielleicht geht die Fadenkreuzoptik nicht, die definitiv nicht geht. Aber wäre es eigentlich Herr Rummenigge oder der DFB, uns da irgendwelche moralischen Vorträge zu halten?
Ja. Axel, du hast das ja mit deinen Kollegen bei 93 in epischer Breite besprochen. Jetzt ein paar Tage später, geht es dir auch so wie dem Christoph und mir, dass jetzt das, was am Wochenende passiert ist, very much war? Oder hast du nach wie vor einen gewissen Anger in dir?
Naja, so ging es uns ja schon Samstag. Wir fanden das ja schon Samstag. Ja, es stand Samstag. Very, very much. Es ist halt so, dass wir natürlich einen anderen Blickwinkel haben als jetzt Christoph Ruf oder Andreas Renner oder Kai Dittmann oder wer auch immer oder Katrin Müller-Hohenstein oder Fritz Keller. Wir haben einen anderen Blickwinkel. Wir haben einen Blickwinkel aus einer größtenteils aktiven Fanszene raus, aus einer Kurve raus und natürlich auch aus einer völlig anderen Sozialisation. Deswegen war bei uns natürlich die Aufregung über das, was da passiert ist, nicht da. Weil wir natürlich die Aktion gegen Dietmar Hopp, gegen den DFB bis zu einem gewissen Maße unterstützen. Das, was Christoph Ruf gerade gesagt hat, dass das Fadenkreuz nicht geht, dass das Hurensohn vielleicht drüber ist, ja, das mag alles sein. Es geht aber darum, dass die Kurve versucht, mit minimalem Aufwand maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist halt gelungen. Dass der Diskurs, der dann angestoßen worden ist von den etablierten Medien, sei es jetzt Sky, sei es jetzt ZDF, sei es der Doppelpass, dass dieser Diskurs dann so eskaliert ist, dass mich Karl-Heinz Rummenigge mit Dietmar Hopp auf dem Feld steht, dass die Bayern-Spieler aufhören, Fußball zu spielen mit den Hoffenheim-Spielern, dass es eine Klickserie gibt, der Tag der Schande, dass sich mit Empörung überworfen wird. Das ist halt etwas, was diese ganze Aktion in einem völlig falschen Kontext darstellt. Und die Deutungshoheit, die versucht wird, hier zu gewinnen von DFB und ich sag jetzt mal DFB-nahen Medien, die ist halt einfach bis zu einem gewissen Maße ungehörig. Weil das, was da passiert ist, ist ich sage jetzt nicht die Form, aber das, was da passiert ist, der Protest an sich, der hat Hintergründe. Und diese Hintergründe, die wurden nicht beleuchtet, die wurden nicht erklärt. Und das ist halt meines Erachtens falsch. So bekommt halt die Öffentlichkeit, die vielleicht nicht in der Kurve steht, die aber dennoch am Fußball interessiert ist, ein Bild suggeriert, was so nicht stimmt. Und das finde ich halt viel, viel problematischer als das, was eigentlich passiert ist.
Darf ich dir mal ganz kurz folgende Frage stellen? Wenn dieser Protest einen Hintergrund hat, worüber wir uns ja im Prinzip alle im Klaren sind. Ja. Aber wenn dieser Protest einen Hintergrund hat, wessen Aufgabe ist es denn dann, den Menschen klarzumachen, worum es da geht? Weil, jetzt sage ich dir ganz ehrlich, für mich ist die Art und Weise, wie das gemacht wurde, und wir haben über die Wortwahl geredet, wir haben über die Fadenkreuzplakate schon geredet, da sind wir uns ja alle einig, dass das nicht geht. Wessen Aufgabe ist es denn, den Leuten klarzumachen, was das Thema von dieser Geschichte ist? Muss ich das verstehen? Muss das irgendjemand anders verstehen? Muss das Dietmar Hopp verstehen? Ich glaube, du hast vollkommen zu Recht gesagt, da wurde eine Menge Aufmerksamkeit erregt damit. Ich frage mich, ob man nicht in der Fanszene sagen müsste, dass die Aufmerksamkeit, die da erregt wurde, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen, Punkt 1. Und Punkt 2, es ist offensichtlich unser Fehler gewesen, dass wir unsere Anliegen nicht auf die richtige Art und Weise in die Öffentlichkeit getragen haben. Denn so ist das für mich aus der Sicht der Fanszene ein Rieseneigentor gewesen.
Ja, sehe ich tatsächlich anders, weil bei jedem Protest, was natürlich exkludiert wurde, ging es immer darum, gegen Kollektivstrafen. Und es steht ja auch überall. Es steht auf jedem Banner, dass die Kollektivstrafen der Auslöser sind. Es gibt Stellungnahmen der Fanszenen, es gibt Stellungnahmen der Fanszenen aus München, von der Schickeria, von den Red Fanatics, es gibt Stellungnahmen von Schwarz-Gelb. Man müsste das halt natürlich in einer Berichterstattung, wenn es eine seriöse Berichterstattung ist, könnte man das erwähnen. Dass das nicht gemacht wird, das ist mir schon klar. Dass das verkürzt wird auf den Empörungsgrad, das ist mir schon bewusst. Vielleicht hast du recht, dass die Fanszene da anders dran gehen kann. Aber was man auch nie vergessen darf, es ist halt tatsächlich auch eine völlig andere Lebenswirklichkeit, was die Ultras da haben. Es ist eine Jugendkultur, es ist etwas anderes als das, womit du, ich und viele andere auf der Welt, die sich für Fußball interessieren, aufgewachsen sind.
Ich versteh das ja, Axel. Das ist mir ja vollkommen klar. Ich frage mich halt nur, ob das nicht der Punkt ist, wo man vielleicht auch in der Ultraszene verstehen muss, dass die Art und Weise, wie man mit solchen Dingen umgeht und die Art und Weise, wie man protestiert, offensichtlich an 95% des Fußballpublikums vorbeigeht. Und ob man sich da nicht zu sehr in eine Ecke rein manövriert hat, wo man vielleicht auch drinsteckt und nicht mehr rauskommt, weil man gar nicht so richtig weiß, wie. Ja, ich frage mich halt, ob das nicht der Anlass sein müsste, tatsächlich in der Fanszene bei solchen Protesten mal ernsthaft darüber nachzudenken, dass man nicht diese Symbolpolitik mit Hopp, der ja, wie er da immer hinterher betont wird, ja gar nicht der eigentliche Anlass ist, dass man auf solche Sachen vielleicht verzichten müsste. Es gibt andere Mittel und Wege, zum Beispiel gegen Kollektivstrafen zu protestieren.
Ohne diese Aufmerksamkeit jetzt am Wochenende wäre nicht über Kollektivstrafen gesprochen worden.
Ja, das stimmt.
Das, was jetzt passiert ist, ist ein Auslöser, um eine Diskussion im Nachhinein anzuregen.
Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Szenen sich vorher überlegt haben, wenn wir jetzt maximal provozieren und
das ist Live-Radio. Und Christoph Ruf ist ein gefragter Mann. Was soll man da sagen?
Dass wenn wir jetzt maximal provozieren, dann kriegen wir auch die maximale Aufmerksamkeit und kriegen dann endlich unsere wohlbegründeten Forderungen auch in die Öffentlichkeit. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Ultraszenen genau sich denselben Vorwurf gefallen lassen müssen wie wir Journalisten, nur umgekehrt. Sprich, die ganzen Medien, die du genannt hast, Axel, schwarzgelb.de, Südkurve München und so weiter und so fort. Ich glaube, wir vier kennen die, aber von unseren Kollegen, von denen, die sich aber trotzdem erdreisten, da empörte Kommentare zu schreiben, kennen die 97% nicht, wenn nicht sogar wesentlich mehr. Das müssten eigentlich auch die Ultras wissen und schon versuchen, anders dann auch Medien die Möglichkeit zu geben, ausgewogener zu berichten. Also ich glaube, der Fehler liegt einfach auf beiden Seiten. Ich bin dann eigentlich auch einigermaßen erschüttert, wenn ich dann selber als vermeintlicher Fanversteher dann Sachen gefragt werde und eigentlich immer antworten muss, Leute, das ist schon zugänglich. Die Informationen kann man schon haben. Umgekehrt, da hat er halt Andreas recht, finde ich, kocht die Szene oft so dermaßen im eigenen Saft, dass sie sich schon gar nicht mehr vorstellen kann, dass es Menschen außerhalb ihres Mikrokosmos gibt, die eben nicht von morgens bis abends in den entsprechenden Foren rumwühlen, sondern die noch nicht mal kennen. Und denen musst du zumindest, sofern sie gutwillig sind, schon auch die Möglichkeit geben, über Kollektivsprachen sich zu informieren. Schon mit dem Begriff können ja ganz viele nichts anfangen, abgesehen davon, dass sie da noch nicht mal wissen, was da vorgefallen ist mit dem zweijährigen Ausschluss der Dortmunder Fans. Also beide Röhren kommunizieren eigentlich nicht miteinander, sondern senden so nebeneinander her, finde ich.
Also ich möchte nur noch kurz anmerken, ich hatte noch einen vierten Gesprächspartner eingeladen, nämlich von der Fan-Koordinationsstelle KOS, den Michael Gabriel. Der hatte leider in dieser Woche keine Zeit, also auch aus seinem Team. Niemand, Axel, dieser Spalt, der da ist, und das kann man den in irgendeiner Art und Weise schließen. Wer muss da den ersten Schritt machen?
Vielen Dank für diese Frage.
Ja, natürlich. Wer, wenn also, nicht so, kann diese Frage beantworten?
Im Moment bin ich da relativ skeptisch, was das Verhältnis zwischen aktiver Fanszene und DFB/DFL angeht, ist da nicht ein Graben, da sind mehrere Gräben. Angefangen von der Spieltagszerstückelung über halt diese wachsweichen Ausnahmegenehmigungen für Investorenclubs, ob das jetzt Hoffenheim ist, ob das jetzt Leipzig ist, von einem DFB-Präsidenten Fritz Keller, der sich in meinen Augen und in den Augen von ganz vielen Fans am Samstag mindestens unglücklich geäußert hat und mindestens unglücklich im Sportstudio aufgetreten ist. Also es geht um die Bigotterie, die vorgeworfen wird dem DFB, dass man halt viel zu wenig gegen Rassismus, viel zu wenig gegen Homophobie in den Stadien tut und halt jetzt auf Zuruf eines einzelnen Menschen wie Dietmar Hopp auf einmal mit Kanonen auf Spatzen schießt. Dieses Kanonen auf Spatzen kann man dann ja natürlich auch an diversen Spielunterbrüchen, sei es jetzt in der zweiten Liga bei Bochum, Bochum. Ja. Dann in der dritten Liga in Duisburg, die Spielunterbrechung am Sonntag, die erste in Berlin, auch in Köln, das Plakat in Köln war halt, da stand keine Beleidigung, da war nichts, was eine Spielunterbrechung hätte rechtfertigen können oder eine Spielverzögerung zum Anschluss der zweiten Halbzeit. Das stößt halt relativ vielen sehr sauer auf. Und wenn man dann sieht, wie die in Anführungsstrichen Mächtigen der Liga, die Bayern, große Teile der Managergilde, der DFB, die Administration des DFB, sich zusammentun, um hier, den Fans den Zugang zum Fußball noch weiter zu erschweren, dann sehe ich im Moment keine große Diskussionsgrundlage. Richtig ist aber natürlich auch, was gesagt worden ist, dass die Ultras bzw. die aktiven Fans sind, die sind ja nicht frei von Fehlern. Es ist ja nicht so, dass wir hier ein Schwarz-Weiß-Bild haben, wo wir sagen, der DFB ist schlecht und die aktive Fanszene ist gut. Und zwar 100% auf beiden Seiten. Natürlich ist dem nicht so. Natürlich gibt es bei den aktiven Fanszenen auch Missstände, die angesprochen werden müssen. Das ist ja gar keine Frage. Ich weiß halt nicht, ob ein Dialog in der Form, wie er jetzt wahrscheinlich von allen Leuten gewünscht wird, dass man sagt, ja, setzt euch doch zusammen und dann macht man einen Rahmen und in dem Rahmen bewegen sich dann beide. Ob der im Moment möglich ist, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich tendiere eher dazu, eine weitere Eskalation zu glauben, auch wenn ich sie mir wahrscheinlich nicht wünsche.
Weißt du, Axel, bei all dem, was du sagst, ich glaube, der Punkt, den den ich noch mal rausstreichen möchte, ist, wir haben ja darüber geredet, es ist ein Protest gegen Kollektivstrafen, das wurde anhand von Dietmar Hopp ausgetragen. Ja, das ist Symbolpolitik. Damit hat die Fanszene angefangen. Was dann danach passiert ist als Reaktion darauf mit den Spielunterbrechungen, die wahrscheinlich eine Woche vorher, wenn es diesen Auslöser in Hoffenheim gegeben hätte, nicht stattgefunden hätten, das ist die Symbolpolitik von der anderen Seite.
Ja,
weil da ist dann der Punkt, wo, also offensichtlich wurde der Punkt erreicht, dass die andere Seite gesagt hat, okay, bei allem, was ihr da jetzt macht, so nicht.
Ja,
und klar. Und deswegen möchte ich da nochmal drauf hinweisen, wenn man mit Symbolpolitik anfängt, muss man sich nicht wundern, wenn die andere Seite genauso reagiert.
Das, ja, aber jetzt sagst jetzt du, die Henne war zuerst da und ich sag, das Ei war zuerst da.
Naja, vor allem, es gibt ja trotz allem Gesetze. Also wenn die eine Seite mit Symbolpolitik argumentiert, kann die andere Seite ja nicht so tun, als ob jetzt jedes Plakat eine Beleidigung wäre und nicht mehr unter freie Meinungsäußerung fällt. Also ich habe heute Morgen in unserer Lokalzeitung gelesen, dass beim CFR Pforzheim Oberliga Baden-Württemberg, die spielen demnächst in einem neuen Stadion, da hat die Polizei in die Stadionordnung jetzt nach Hoffenheim reinschreiben lassen, dass linksradikale und rechtsextreme Äußerungen da bitte zu unterbleiben haben. Und linksextreme Äußerungen wäre Kritik an der Polizei oder am neuen Polizeigesetz. Also springen jetzt alle möglichen Trittbrettfahrer auf und leider auch relativ unwidersprochen. Auch in der öffentlichen Meinung, mir kommt auch in vielen medialen Kommentaren, wird mir das viel zu undifferenziert dargestellt. Also ich meine, auch ein Stadion ist, das sagen immer die Law-and-Order-Leute, ist kein rechtsfreier Raum, das gilt aber auch umgekehrt. Das Recht auf freie Meinungsäußerung gilt da auch und an dem wird gerade massiv gesägt. Also wenn ich mir jetzt Friedhelm Funkel angucke in der Sportschau, der wollte ja offensichtlich alles verbieten, was nur Kritik an Hopp ist. Das ist leider sehr gesellschaftsfähig. Also ich finde, man kann nicht sagen, Symbolpolitik auf der einen Seite, dann ist die logische Reaktion die Symbolpolitik der anderen Seite und keiner ist mehr an irgendwas gebunden. Teil 2 hast du nicht gesagt, Andreas, ich weiß.
Nee, das ist auch nicht, meine Meinung. Ich denke halt nur, wenn man ein Thema wie Kollektivstrafen so präsentiert, muss man sich nicht wundern, wenn dann halt eben auch, also so überzogen, weil wir sind uns ja einig, dass sowohl die Beleidigung als auch das Fadenkreuz nicht gehen, dann reagiert die andere Seite dann halt auch mit schweren Geschützen. Ich würde gerne noch eine Sache anführen, wo es die in der Diskussion hinterher eben auch noch extrem aufgekommen ist. Also zum einen die Frage, warum reagiert man so, warum reagiert man nicht bei Homophobie und Rassismus so? Und die Berichterstattung bei Sky wurde kritisiert. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass mein Kollege Michael Leopold sehr wohl in den Interviews nach dem Spiel alle, inklusive Rummenigge, genau nach dem Thema gefragt hat. Also das ist Punkt 1. Der zweite Punkt ist, die Bayern und die Fußballer überhaupt, wie können die sich überhaupt auf ein hohes moralisches Ross setzen, weil da gibt es Sponsoren, die betreiben Massentierhaltung, da gibt es Sponsoren in Katar und sonst irgendwas. Alles gute Punkte. Ich gebe nur Folgendes zu bedenken und ich glaube, da wäre es gut, wenn jeder mal ein bisschen auf sich selber schaut. Ja, und ich fange da jetzt bei mir an. Ne? Ich habe 20 Jahre lang für Premiere und Sky gearbeitet. In den letzten, weiß nicht genau wie viel es waren, 10 oder so Jahren, haben wir zum Murdoch-Imperium gehört. Das Murdoch-Imperium, das ist zum Beispiel der Besitzer von Fox USA und einer der größten Unterstützer von Donald Trump. Das ist die Realität. Es ist in dieser globalen Welt heutzutage im Prinzip bei jedem möglich, irgendwo im Hintergrund was zu finden und zu sagen, das ist aber bedenklich und hier ist was bedenklich. Und ich glaube, das betrifft uns wirklich fast alle. Wenn man für Zeitungen schreibt, geht es darum, wem gehören die Dinge eigentlich, was haben die für Ziele, was unterstützen die und so weiter und so fort. Also es ist wirklich extrem schwer in der heutigen Welt sich einen Job zu suchen, wo man sich hinterher hinstellen kann und sagen kann, also moralisch kann man mir nichts vorwerfen. Und ich finde, da sollte jeder mal zumindest mal eine Minute drüber nachdenken, wie das bei ihm selber eigentlich ist.
Das stimmt, ist das auch in der Ultraszene, wo der ein oder andere auch einen Arbeitgeber hat, der nicht so ganz sauber ist. Trotzdem finde ich es immer noch einen Unterschied. Ich meine, Murdoch, klar, also den bewerte ich ähnlich wie du, ist aber dann vielleicht nicht immer noch ein qualitativer Unterschied zu dem Staat Katar und zu dem Staat China und der Menschenrechtslage dort, was man die Verbindung der DFB und Bayern München vorgeworfen. Also ich finde, es gibt immer noch qualitative Unterschiede. Und ich habe halt vor allem weder beim DFB noch bei Karl-Heinz Rummenigge den Eindruck, dass sie den Zusammenhang jetzt im Gegensatz zu dir schon mal je reflektiert hätten, sondern die sitzen,
ja, das
die
spielen, mag sein.
Die spielen das nicht, dass sie auf einem hohen moralischen Ross sitzen, sondern sie empfinden es tatsächlich so. Und das finde ich schon bedenklich.
Ein Wort noch, bevor wir eine ganz kurze Pause gehen. Christoph, du bist in Freiburg. Fritz Keller ist mit Vorschusslorbeeren ins Amt des DFB-Präsidenten gekommen, was natürlich auch an seinen eher unglücklichen Vorgängern lag. Und Axel meint, die Vorstellung im Allgemeinen Sportstudio war unterdurchschnittlich gut. Wie bewertest du den Präsidenten? Hat er dich da negativ überrascht oder wusstest du ohnehin, was von Fritz Keller zu erwarten war?
Ich hatte den Eindruck, dass Fritz Keller in den letzten Jahren einiges dazugelernt hat, was die Bewertung von Ultras und Ultraszenen angeht. Ich habe es immer so erlebt, dass er ein wahnsinnig negatives Bild von denen hatte, bis er dann gemerkt hatte, dass beim Stadionneubau in Freiburg, der ja durchaus umstritten war, es gab eine Volksabstimmung und so weiter und so fort, große Teile der eigenen Ultraszene auch Wahlkampf für das neue Stadion gemacht haben und seiner Seite dann mehr oder weniger auch Schützenhilfe geleistet haben. Erst dann hatte er, glaube ich, auch wirklich erstmal persönliche Gespräche mit dem einen oder anderen und hat eigentlich sein negatives Bild relativiert. Was er am Sonntag gesagt hat, von wegen reine Selbstdarstellung und so, war dann wieder ein Rückfall in alte Zeiten. Das fand ich schon sehr merkwürdig. Ich fand ehrlich gesagt auch die Aussagen von Christian Streich in Dortmund sehr problematisch. Ich weiß zwar, was er meint, wenn er Menschen im Fadenkreuz sieht, dann läuft bei ihm eine Assoziationskette ab, die halt bis nach Hanau führt. Aber auch da finde ich, wenn Leute im Profifußball arbeiten, auch als Trainer und auch als Präsidenten, sind sie schon in der Pflicht, genauso wie Journalisten, hat Axel ja völlig recht, auch mal ein bisschen nach links und rechts zu gucken, dann würden sie diese Gleichsetzung oder diese Assoziationskette eigentlich nicht haben. Also finde ich auch ganz unglücklicher Auftritt von Fritz Keller. Der Mann ist im Moment gerade geplagt. Der Schwarze Adler zum ersten Mal seit 50 Jahren seinen Stern verloren, das dürfte ihm auch zu schaffen machen.
Ja, da geht es einigen so. Ich glaube, ist nicht der Schubeck auch kein Sternekoch mehr? Das sind natürlich die ganz großen Probleme, die wir hier zu besprechen haben. Kurze Pause mit Christoph Ruf, mit Axel Goldmann und mit Andreas Renner. Und dann sprechen wir noch ganz kurz auch über den Sport, denn da gab es ja auch einiges.